Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Hier geht's um Boote, Segelpraxis, Menschen und Abenteuer. Um alles, was ihr über das schönste Hobby der Welt wissen müsst. Segeln für die Ohren.
Es ist kalt und dunkel da draußen. Die meisten Boote sind an Land und wir haben Zeit, unsere Segelwunden zu lecken, unsere Boote zu reparieren und Webinare anzugucken. Die gehen jetzt nämlich wieder los bei der Yacht. Zum Beispiel am 18.11. zum Thema Gebrauchtbootmarkt. Und genau dafür haben wir schon mal diesen Podcast produziert, in dem ich Dirk Ammann von Panthenius, der Yachtversicherung, interviewe. Viele von euch, die uns zuhören, haben bereits ein Boot. Aber ich gehe mal davon aus, dass noch mehr davon träumen, ein Boot zu besitzen. Und zu denen gehöre ich. Ich überlege mir ernsthaft, ein Boot zu kaufen und dann kommen so viele Fragen auf. Was für ein Boot? Welche Größe? Wie alt? Wie teuer? Und vor allem, wie versichere ich das Ding? Denn wir sprechen meist von mehreren 10.000 Euro. Und die will man ja nicht versenken, um mal in der Sprache des Segelns zu bleiben. Dirk Ammann von Panthenius, ihr kennt sie, die Yachtversicherung, hilft uns, diese ganzen Fragen zu beantworten und ein bisschen Klarheit in den Bootskauf zu bringen. Dirk, erstmal, was ist da eigentlich auf dem Markt los? Ich habe heute eine Annonce gesehen von einer 42-Fuß-Yacht in Kiel. Sieht nach gutem Zustand aus, 20 Jahre alt, kostet 40.000 Euro. Kommt mir unglaublich günstig vor.
Ja, moin erstmal. Ja, was ist auf dem Markt los? Ich denke mal, der ganz große Hype, alle wollen Boot haben, weil autonome Geschichte und ich bin unabhängig von allem.
Und Corona und so.
Corona und so weiter, genau, ist vorbei. Viele Boote sind gekauft worden. Nun haben wir natürlich so ein bisschen auch die saure Gurkenzeit. Die Leute haben also vielleicht die ganze Saison ihr Boot im Winter, im Sommer im Hafen liegen gehabt und haben es nicht genutzt und konnten vielleicht mal reflektieren, dass sie es doch nicht so brauchen und nicht so viel Blauwasser in der Ostsee zu finden ist oder was auch immer. Oder es, ne, also die Boote gehen, denke ich mal, jetzt wieder durch die Hände. Und ich glaube, es kommt ganz drauf an, was für ein Boot du suchst. Es gibt so ein paar Bootstypen, die wollen alle haben. Einige Leute, 42 Fuß, sagst du. 42 Fuß ist schön, ne, kann man gut kaufen. Aber wenn du zum Segelmacher gehst, dann zahlst du auch für 42 Fuß. Der nimmt also Quadratmeter und genauso Liegeplatz, da zahlst du auch für 42 Fuß. Das heißt, was sind da auch an laufenden Kosten hinter? Nehmen wir Versicherung. Wir haben auch 42 Fuß. Wenn dann ein Rig runterkommt, ob das Boot nun 40.000 Euro gekostet hat oder 250.000 Euro, ist für einen Mastbruch bei einer guten Versicherung dasselbe.
Okay, ja, du machst mir schon direkt Hoffnung. Also okay, gehen wir runter auf 35 Fuß.
Ja, das ist das Typische. Also das war schon mal so in den 90er Jahren, dass wir, also mit der Größe des Bootes ist es ja so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt du bist, aber es ist ja so, je älter wir werden, desto mehr Platz brauchen wir. Und deswegen sagt der englische Blauwassersegler, der sagt ja, wenn du um die Welt segeln willst, dann musst du ein Schiff in Fuß so lang haben, wie du alt bist.
Bei mir, um das offen zu legen, wären das 55 Fuß, das zu viel.
Ja, aber das hat auch was, das hat mit unserem normalen Umgang einfach zu tun. Wir brauchen mehr Raum und so weiter. Deswegen kann ich nur Leuten empfehlen, fahrt früh los.
Vielleicht
Mitte 20
das noch bezahlen. Ja, genau. Also wenn ich nach dem inneren Gefühl gehe, dann würde mir ein 28 Fuß Boot reichen.
Ja. Das ist natürlich, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu viel Askese ist, aber das gehört dazu beim Bootfahren.
Ich habe schon mal 2 Jahre auf einem 27-Fuß-Boot gelebt, aber das will ich nicht mehr. Das wäre mir zu krass. Da war ich auch wirklich noch in meinen 20ern. Ja.
Siehste. Und es kommt eben auf die Länge an, wie du lange du drauf bist. Ne? Am Wochenende ist das alles ganz prima, aber so, ne? Einmal um die Welt. Was hast du denn vor mit deinem Boot? Wo willst du denn hin?
Also ich möchte tatsächlich gerne auf einem Boot leben. Und würde das ins Mittelmeer legen. Und da ich ja viel remote arbeiten kann, wäre das auch möglich. Und dann wäre natürlich 42 Fuß herrlich.
42 Fuß wär herrlich, gar keine Frage. Das könnte sogar noch größer sein. Da würde ich mir natürlich auch viel angucken, so ja, Mittelmeer. Du wirst viel in Häfen liegen. Du musst gar nicht so viel segeln. Also vielleicht muss es gar nicht so toll segeln dann dabei. Vielleicht brauchst du mehr den Platz. Also es geht mehr um das Räumliche. Du hast nicht die extremen Reviere. Aber du solltest vielleicht auch überlegen, ob vielleicht dieses Boot das Richtige ist. Also das hat ein Teakdeck. Teakdeck im Mittelmeer, das ist so eine Sache. Also das ist manchmal, denke ich, so bei modernen Booten, Teakdeck hatte ja früher einen Sinn, weil das Deck daraus gebaut wurde. Heute ist es eigentlich mehr eine optische Komponente. Ja. Da habe ich ein Teakdeck im Mittelmeer. Das ist eigentlich nur ein Vorteil, dass du es nach 10 Jahren austauschst, nämlich den Vorteil für den Bootsbauer, dass er den nächsten Job hat. Mhm. Vielleicht nicht so eine tolle Geschichte in dem Zusammenhang.
Mhm,
Also das Gute bei meinem Job als Yachtversicherer ist nicht, dass ich ganz viel Geld verdiene und wir Leute versichern, sondern dass ich mir über ganz, ganz viele Boote Gedanken mache. Denn ich habe den Riesenvorteil im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, dass ich quasi mit den Leuten zusammen die Boote kaufe. Ne? Das heißt, das sind dann 1000 Boote im Jahr. Das ist total spannend, mit denen das zu erleben und durch Höhen und Tiefen zu gehen und Gutachter hier und Gutachter da und so weiter und den einen anderen Tipp zu geben, wo man vielleicht ja dann einfach doch noch mal ein bisschen weiter überlegen muss und nicht so im ersten Augenblick so aus der Situation.
Ist es so, dass ich quasi, wenn ich mir jetzt ein Boot kaufen will, zu dir gehe und sage, Dirk, das und das habe ich vor, lass uns mal gucken. Also suchst du sogar mit oder wie ist das dann?
Nein, das mache ich nicht. Also das kann ich gar nicht. Das ist auch nicht mein Job. Dafür gibt es andere Leute, die sich da professionell drum kümmern sollten. Und vielleicht ist das ein ganz guter Tipp. Also man kann ja, so wie man einen, ja, viele Boote über Makler, Broker, Händler und so weiter kauft, man kann ja auch zu einem Broker selber hingehen und sagen, hey du, ich guck nach einem Boot und das soll das und das können. Vielleicht hilfst du mir dabei. Das Problem ist so ein klein bisschen, dass viele Leute sagen, ich komme aus dem Freizeitbereich, ich mache hier was im Freizeitbereich. Es fällt mir unheimlich schwer, dafür Geld auszugeben. Aber wenn ein Profi für dich ein Boot sucht, dann ist es eine Dienstleistung und dafür möchte er dann Geld haben. Das muss einem so ein bisschen bewusst sein.
Das ist ja auch okay.
Man sollte vielleicht ein paar Dinge einfach dann auch schon beleuchten. Da kommen wir gleich noch bestimmt zu, wer dann auch weiter beurteilt. Aber erstmal diese Suche, das machen andere Leute als die, die das vielleicht beurteilen. Die können aber schon ein paar Tipps geben und sagen hier, okay, vielleicht zu dir, lieber Tim, passt das. Oder zu dir, lieber Dirk, passt das. Oder was auch immer. Und es ist ja ganz oft so, der jeweilige Makler, der vertritt ja im Grunde seine Partei. Das heißt, wenn du über einen Schiffsbroker ein Boot kaufst im Mittelmeer, dann vertritt er nicht unbedingt dich, sondern er vertritt die andere Partei. Das heißt, den Verkäufer. Und du kaufst auch nicht bei dem Verkäufer oder bei dem Händler, sondern du kaufst im Endeffekt bei den Kunden. Das hat was mit Gewährleistung zu tun und so weiter. Von daher ist es vielleicht ganz gut, den Spieß einfach mal umzudrehen.
Wie genau sähe das dann aus? Wie drehe ich denn den Spieß um?
Naja, dass du dir vielleicht jemanden nimmst an die Hand, wenn es vielleicht ein richtiger Broker ist, dass du sagst, hier, ich suche 40 Fuß, habe 100.000 Euro oder was auch immer, möchte das und das tun. Was gibt es irgendwie am Markt? Guck doch mal ein bisschen, ich habe so und so viel Zeit dann kann man sowas bewerkstelligen. Mhm. Zugegebenermaßen passiert das sehr, sehr selten, so wie ich das von den Brokern kenne, also von den Maklern für Boote. Mhm. Passiert sehr, sehr selten, aber ich habe mit einem sehr netten auch aus Kiel gesprochen und gesagt, warum nicht? Meldet euch doch mal, dann drehe ich das einfach mal um. Und das wäre eine Möglichkeit, wenn man sowas nicht will. Man kann auch jemanden nehmen, der wirklich ein bisschen mehr Ahnung hat, der vielleicht ein Bootsbauer in einer Region, wo du vielleicht ein Boot hinlegen willst oder sonst etwas, dass du da jemanden kennst, der ist sympathisch. Der aber von professioneller Sicht, also nicht von deiner verliebten Sicht, ne, ich verliebe mich jetzt in ein Boot, für mich das Schlimmste, was man machen kann, wenn man ein Boot kauft, gleich verlieben, dann ist man blind.
Ja, wir kennen das alle aus dem Privatleben.
Ja, genau. Also von daher, also man kann halt jemanden nehmen, der vielleicht ein bisschen professioneller aufs Boot guckt und sagt, hier Tim, guck mal, das müsstest du, das wäre wichtig, das ist nicht so wichtig und so weiter, als wenn du da durchgehst und deinem Partner, deiner Partnerin erzählst und aus deiner Sicht, was vielleicht wichtig oder unwichtig ist. Was ich vielleicht nicht machen würde, meine komplette Segel-Community, nichts gegen Segelvereine oder sonst etwas, aber mit denen ich sonst am Stammtisch sitze, das Problem ist ja immer in diesem Bereich, 5 Leute, 7 Meinungen und dann wirst du nachher verrückt.
Okay, also angenommen, ich habe jetzt vielleicht sogar durch professionelle Hilfe von einem befreundeten Skipper oder wie auch immer ein tolles Boot gefunden, was gut passen würde zu meinem Traum vom Mittelmeer. Ja, ich rede jetzt mal stellvertretend für alle, die irgendwie auch so einen Traum haben. Und dann gehe ich zu dir. Oder wie?
Dann kannst du zu mir kommen. Also du kannst auch jederzeit zu mir kommen und mich schon begleiten. Das hat einen Vorteil, dass ich eben vielleicht auch schon, wenn du quer durch Europa reist, sagst, ich brauche hier mal einen Gutachter, weil ich mir da das Boot angucken muss und ich habe nicht so viel Ahnung und der Typ. Das habe ich auch bei einigen Kunden, die dann eben ein gewisses Vertrauen entwickelt haben, die dann sagen, okay, ich habe das und das. Dann sagt man 1, 2, 3 Sätze dazu vielleicht. Egal, wenn du das Boot schon hast, vielleicht schon länger oder jetzt gerade gekauft hast oder auf dem Weg zu kaufen bist, dann macht es wirklich Sinn, mit der Versicherung zu sprechen, die man vielleicht dafür einsetzen möchte, weil man gucken kann, ob ich mir das eben auch leisten kann, also die laufenden Kosten, worüber ich vorhin gesprochen habe, Liegeplätze und so weiter, denn der Kaufpreis ist die eine Geschichte, das Boot am Laufen zu halten ist die andere. Und dann kann man eben Stück für Stück sehen, ob sowas überhaupt versicherbar ist in der Form, wie ich das überhaupt will. Kann ich mir das A leisten? B, ist das überhaupt technisch möglich?
Warum sollte es technisch nicht möglich sein?
Naja, gut, es kommt ein bisschen drauf an, was man erwartet an Versicherungen. Also Haftpflichtversicherungen, das heißt Schäden, die ich Dritten zufüge, die man ja im Mittelmeer haben muss, eigentlich immer haben sollte.
Ja. Ja.
Die Privathaftpflicht deckt sowas nicht ab. Das ist schon bei den meisten Bootstypen möglich, ohne großartig in die Technik zu gucken. Ein bisschen schon. Warum ist die Technik des Bootes auch bei einer Haftpflichtversicherung wichtig? Oder der Wartungszustand, könnte man das Ganze auch nennen. Weil so ein Boot ja auch absaufen kann, weil es eben in so einem schlecht gewarteten Zustand ist. Also stellen wir uns ein Metallrumpfboot vor, was irgendwie durchrostet ist und geht dann irgendwo auf Tiefe. Dann sind die Wartungskosten, sind die Bergungskosten Teil der Haftpflichtversicherung, weil da ein Anspruch von einer Kommune oder sonst was entstehen kann. Also da schon bedingt, aber nachher in der Kaskoversicherung, von der Kaskoversicherung verlange ich ja einiges. Die soll mir ja helfen bei einer Grundberührung oder meinem Mastbruch und so weiter. Und die gibt es in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Und man muss eigentlich ein bisschen mehr aufpassen, wenn ein Kaskoversicherer einen wenig fragt zum Zustand eines 20 Jahre alten Schiffes. Wenn er das nämlich nicht tut, dann interessiert es ihn nicht. Warum interessiert es ihn nicht? Weil er vielleicht in vielen Dingen Ausschlüsse hat. Konstruktiver Mangel, Verschleiß und so weiter, der ist ohnehin ausgeschlossen. Oder nicht eingehaltene Wartungsintervalle sind ohnehin ausgeschlossen. Dann braucht er dich auch nicht viel fragen. Der Versicherer, der dich viel fragt, der einen dann auch ein bisschen piesackt. Und das merken wir oft bei Kunden, dass die sagen, oh nee, was will der Ammann denn jetzt schon wieder wissen hier? Stehendes Gut, wie alt das ist. Das sieht doch gut aus. Das ist Metall. Das hält doch lang. Wir fragen das, weil wir eben sagen, okay, wir können ganz genau an unseren Statistiken sehen, nach 20 Jahren kommt ein Rig. Aufgrund von Kleinteilen, aufgrund von fehlendem Service und so weiter. Und deswegen fragen wir unsere Kunden, die neu ein Boot versichern, in gewissen Punkten, und das sind wirklich grob gemachte Punkte. Wenn ich mir ein Boot kaufen würde, wäre ich viel, viel feinmaschiger. Grobe Punkte, wie was wo im Zustand ist.
Okay, nenn mir ein paar der wichtigsten Punkte.
Also, es geht bei uns natürlich immer um sicherheitsrelevante Dinge. Dinge, die auch teuer werden können. Also sprich, Mastbrüche, Sinken, dergleichen. Mastbrüche habe ich logischerweise am Rig. Wenn du sagst, du hast hier ein Boot, das ist 20 Jahre, das ist ja noch ganz frisch. 20 Jahre altes Boot ist 20 Jahre alt.
Ja.
Das heißt, vergleiche es mit dem Kfz. Beim Kfz ist es permanent so, dass du alle 2 Jahre zum TÜV musst. Du hast Prüfintervalle, wie gewisse Dinge nachgefragt werden und so weiter. Das ist bei Booten schon nicht der Fall. Zweiter Punkt, du hast relativ wenig Bauvorschriften. Ich glaube, das eine hier ist sogar so ein Semi-Eigenbau. Das heißt, die Bauvorschriften werden dann bei CE auch noch selber zertifiziert. Das heißt, der Hersteller selbst sagt selber, hey, ich habe das Boot nach den Bauvorschriften gebaut. Ich kenne aber kaum Eigner, die zum Beispiel ein brandneues Boot überhaupt auf das Einhalten der Bauvorschriften kontrollieren. Das machen Großjachteigner total normal bei neuen Booten, dass man einen Gutachter mitnimmt und sagt, hier ist das alles eingehalten, was im Lastenheft steht. Bei Normaljachten ist das nicht der Fall. Da vertraust du auf etwas, was du eigentlich gar nicht weißt. Die Normen hast du nicht. Also Vorgaben hast du nicht und regelmäßige Prüfungen hast du nicht.
Und überprüfst du das dann für mich oder?
Nein, das mache ich nicht für dich. Ich frage so ein paar neuralgische Punkte. Das ist beim Rig zum Beispiel, typisch bei uns ist, dass wir fragen, wie alt das stehende Gut ist, weil das ist so ein neuralgischer Punkt. Wir sagen, nach spätestens 25 Jahren sollte das stehende Gut ausgetauscht werden. Das ist schon sehr, sehr grob. Also wenn ich Eigner wäre, ich würde sagen, das hängt natürlich von vielen Komponenten ab. Erstmal ist das Rig alle 2-3 Jahre, maximal 4 Jahre gelegt worden, komplett überprüft, hinter alle Beschläge geguckt worden und so weiter. Dann aus was für Material ist das stehende Gut? Bei Rottmaterial würde ich nach 10, spätestens nach 15 Jahren austauschen, je nachdem, wie es genutzt wurde. Bei Draht würde ich spätestens nach 20 Jahren gucken, wann es getauscht wurde. Bei Synthetik stehendem Gut, da ist es sogar noch viel, viel früher so. Da gibt es normalerweise von den Herstellern auch gewisse Vorgaben, wann man das machen sollte. Wichtig ist, dass man das auch dokumentiert bekommt. Das heißt, wenn du jetzt dir ein Boot kaufst und fragst, es ist schön, eine Ausstattungsliste zu haben von einem 20 Jahre alten Boot, aber du musst auch wissen, von wann die Teile sind. Mhm. Wenn die Teile alle von vor 20 Jahren sind, dann kannst du eigentlich sagen, ich muss alles hinterfragen. Na, das ist immer so der Punkt. Und deswegen ist so eine vollständige Ausstattungsliste immer so eine Sache. So beim Rig noch mal ganz kurz. Ich spreche immer von Jahren. Die Reger sprechen auch von Segelleistung. Und das ist alles immer relativ. Wir haben ja einen neuen Trend, dass viele Boote auch mit stehendem Mast im Winterlager stehen gelassen werden. Ne? Dann stehen die nicht toll ausgerichtet und so weiter. Was macht das Boot denn den ganzen Winter über, wenn wir da Stürme haben, die darüber hacheln? Das Boot segelt im Grunde das ganze Jahr. Ne? Mhm. Und hat einen Nachteil, wenn es im Winterlager steht, auf dem Bock, es neigt sich nicht mit dem Wind. Das heißt, da ist die ganze Zeit Belastung auf dem stehenden Boot. Und wenn ein Boot schon dreimal über den Atlantik gesegelt ist, innerhalb der letzten 4 Jahre, dann würde ich auch nicht 20 Jahre einhalten. Nee, würde ich nach 20.000 Seemeilen gucken. Ne?
Spannend. Du nimmst einem so ein bisschen die Euphorie, ne? Also wahrscheinlich sagen viele Menschen auch von dir, dass du echt eine Spaßbremse bist, aber genau das ist dein Job, ne?
Ja, das ist so ein bisschen mein Job und es ist eigentlich keine Spaßbremse, es ist genau das Gegenteil. Ich will ja, dass ihr segelt. Was bringt euch das, wenn ihr euch ein Boot kauft und alles drum und dran und so weiter, aber im Grunde alles alt und das sehen wir sehr oft so, dass die Boote eben, wenn sie an den Markt kommen nach 10, 15, 20 Jahren, bis dahin super waren und dann fangen eben die Kinderkrankheiten an und das sind, würde ich sagen, dann auch schon Pubertäts- oder Erwachsenenkrankheiten, weil eben keine regelmäßige Maintenance, also Pflege, Wartung und so weiter gemacht wurde. Und dieser Berg, den du dann abarbeiten musst, das ist relativ viel. Und ich finde, das ist überhaupt nicht Spaßbremse, sondern das ist ja realistisch, die Sache sich wirklich angucken. Und man kann unheimlich viel selber machen. Man muss nur wissen, was sich da ein bisschen die Anleitung holen. Und wenn man weiß, an die richtigen Stelle zu gucken, dann ist das allemal wichtiger als Polster. Denn beim Auto, was wir eben hatten, hat ganz andere, viel mehr Bauvorschriften, hat alle 2 Jahre TÜV, du hast ein Service-Check-Heft, gibt's übrigens bei den meisten Werften auch nicht und so weiter. Und noch dazu, ein 20 Jahre altes Auto, da wartest du schon fast auf dem H-Kennzeichen. Ja. 20 Jahre altes Boot ist für uns nahezu ein neues Boot. So, also dieses alles im Kopf ist beim Auto trotzdem nicht so schlimm, denn du fährst von hier nach Kiel fährst, dann macht es zwischendurch bumm, weil du nun den Zahnriemen nicht ausgetauscht hast, machst dann hältst du rechts an. Wunderbar, ja,
dann war's das halt
Telefon
auch,
ne? an und lässt sich abholen. Bei uns brauchst du doch nur von Fehmarn absegeln und sagst, jetzt mache ich mal über Nachtturn oder noch nicht mal über Nachtturn, jetzt mache ich mal einen Turn und dann kommt die kurze Hackwelle auf der Ostsee, macht's Rumpelpumpel und dann liegt dein Rig im Wasser, alle schreien, jemand verletzt dich vielleicht noch, wie gesagt, ich bin keine Spaßbremse. Im Endeffekt, du vertraust unheimlich viel in so ein Boot, was du vielleicht gar nicht kennst. Und deswegen ist es wichtig, das zu hinterfragen.
Also die wichtigste Frage für viele sind ja auch immer die Kosten. Jetzt ist es natürlich so schwierig, du kannst nicht pauschal sagen, wie viel Versicherung du für welches Boot zahlen musst. Ne? Das ist einfach, sag mir ungefähr, wo das anfängt bei einer durchschnittlichen Yacht von 40 Fuß, die okay in Ordnung ist.
Also, bei guten Versicherungen ist es ja so, die eben Verschleiß, Schäden und so weiter mitversichert haben, Folgeschäden aus konstruktivem Mangel und Verschleiß und so weiter und keine schlimmen Ausschlüsse haben. Da ist es ja Wurst, ob dein 40-Fuß-Boot, ob du es nun günstig gekauft hast für 60.000 Euro oder es brandneu ist für 250.000 Euro, wenn du es auf Grund setzt oder abrickst, dann ist es also die großen Teilschäden, die kosten den Versicherer genau gleich viel, weil er hoffentlich keine Abzüge neu für alt hat. Das heißt, er ersetzt den Schaden in der Höhe. Das heißt, 40 Fuß Mast kostet, egal ob 20 Jahre alt oder ganz neu, kostet dasselbe im Schaden. Das heißt, je günstiger ein Boot wird, umso verhältnismäßig teurer wird die Prämie. Sind wir bei deinem 40-Fußer, der so 120.000 Euro vielleicht Versicherungswert hat, das wäre so ein gesunder Versicherungswert für ein Gebrauchtboot bei vernünftiger Ausrüstung und so weiter. Da wirst du so bei 800 Euro in der Kaskoversicherung sein, bei einer Selbstbeteiligung von 1.500 Euro in normalen Revieren. Wenn du dann weiter willst, normale Reviere sind für mich Nordsee, Ostsee, Mittelmeer. Das ist für uns so alles dasselbe. Nicht, weil es sicherer ist, dort zu fahren. Nein, ganz einfach, weil wir die Infrastruktur haben, weil wir Sachverständige haben, Werften und so weiter.
Und Erfahrungen damit.
Genau. Willst du weiter, willst du in die Karibik, dann wird's teurer. Nicht, weil das Wasser tiefer ist oder die Steine spitzer. Du zahlst dort aber circa das Dreifache von dem, was du in Europa bezahlst, weil es uns einfach das Dreifache kostet. Und da ist dann oftmals auch zum Beispiel so ein Ende der Fahnenstange. Wenn ich dein 40.000 Euro Boot sehe, 42 Fuß, das kann ich in der Karibik gar nicht versichern. Warum? Weil mich ein Mastbruch oder Grundberührung das Dreifache kostet. Wenn ich ein 42-Fuß-Boot abricke, dann bin ich mindestens 20, ja, würde ich sagen, mit ein bisschen Schaden an Deck und so weiter, 25.000 Euro los, wenn es nichts Exotisches ist an Material. Ja. Mal drei sind wir 60.000 Euro. Das heißt, 60.000 Euro Schaden bräuchte ich, 40.000 Euro Versicherungswert, es ist schon konstruktiver Totalverlust. Versicherer zahlt mir nur die 40.000 Euro. Problem. Ja.
Wäre aber auch okay, wenn du dann die 40.000 kriegst. Als
ja, ja, das ist nur bedingt. Also dann kommt der Versicherer ja noch etwas. Die sagen dann natürlich, es gibt auch noch Restwerte. Gute Versicherer sagen, nur erzielbare Restwerte werden abgezogen. Das heißt, es bleibt dann noch ein Restschiff. Rumpf, Motor, Winschen, hast du nicht gesehen, aber Rig ist weg. Das bringt nun in der Karibik nicht ganz so viel, aber trotzdem 15.000 Euro gehen dann noch wieder davon runter, weil es jemanden gibt, der sagt, okay, ich will das Ding dort haben. Das heißt, 40.000 Euro Versicherungswert, weniger dem erzielbaren Restwert, weil da Karl-Heinz am Strand steht und sagt, ich nehme das Boot, dann kriegst du nur 30.000. Und dann sieht's doof aus.
Ja.
So, und dieser Versicherungswert, also das ist ja, wenn du dein 40-Fuß-Boot hast und du bringst es ein bisschen in Zustand. Der Versicherungswert muss nicht der Kaufpreis sein, sondern was brauche ich, um ein gleichwertiges Boot, und zwar jederzeit, nicht in der günstigen Kaufzeit Herbst, Winter, sondern im Sommer, wenn ich das Boot haben will, was kostet mir ein gleichwertiges Boot, es zu kaufen und es dann in denselben und Pflege- und Ausrüstungszustand zu bringen. Das heißt, deine ganzen speziellen Sachen, die du austauschst, neue stehende, gut drauf und so weiter. Und so wird aus 40.000 Euro gekauft, Versicherungswert schnell 80.000 Euro. Das ist also machbar. Und gute Versicherer können eben dann diese Versicherungswerte festsetzen. Dazu hinterfragen die aber ein paar Sachen. Und das ist eigentlich ein guter gemeinsamer Weg, wo man sagt, so, was fragt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich wissen? Okay, und das sind vielleicht Punkte, wo ich ein bisschen drauf achte. Wichtiger als Polster ist vielleicht das stehende Gut. Und bei einem Stahlschiff sollte man vielleicht mal gucken, nicht weil es so durabel ist und ewig hält, man sollte alle 5 Jahre gucken, ob denn auch noch genug Stahl da ist, dann kann man auf Dauer das austauschen. Das ist ja der Vorteil an solchen Metallrümpfen. Ich kann überall hingehen und eine Platte draufschweißen. Ich muss nur wissen, dass da noch ist.
Erzähl uns doch mal die dümmsten Fehler, die du in deinem Berufsleben mitgekriegt hast, damit wir alle so ein bisschen gewarnt sind, was wir auf gar keinen Fall machen dürfen.
So ein bisschen den immer nur einem zu vertrauen. Ein Boot besteht aus vielen Komponenten, vielen Baugruppen. Und es ist ja auch so mit deinem Haus, wenn du ein Problem mit der Toilette hast, gehst du nicht zum Elektriker oder auch nicht zum Hausbau. So, wenn wir ein Problem im Boot haben, egal welcher, Elektronik, Elektrik, Motor, Rig, Rumpf und so weiter, wir gehen immer zur Werft. Und die soll alles kennen. Es gibt aber so viel unterschiedliche Gewerke und ich würde mir für die ganzen Gewerke wirklich jemanden suchen, den ich ein bisschen kenne und dem ich ein bisschen vertraue. Und ich würde mir eigentlich auch die Sachen ein klein bisschen angucken, denn manchmal bin ich, dazu muss ich nicht erst im Pazifik sein, sondern es reicht schon irgendwo dänische Südsee. Ich bin irgendwie allein und muss irgendwie gucken, wie ich die Luft aus der Dieselpumpe bekomme. Das heißt, ich würde nicht nur einer Person vertrauen oder sonst etwas, sondern ich würde mich so ein klein bisschen an das Thema rantasten und würde mir für die verschiedenen Gewerke Spezialisten suchen. Also ein Segelmacher, der sich auch mit Rigs auskennt.
Ja.
Ein Bootsbauer, der sich mit meiner Art von Boot auskennt. Sei es GFK, Holz, Stahl oder sonst etwas. Ein Maschinenmann, der wirklich weiß, wie man gewisse Dinge macht. Es gibt tolle Foren. Es gehört einfach ein bisschen Technik dazu, wenn man gerne ja so ein bisschen an so einem autonomen Blase, autarken Geschichte sein will. Und das ist für viele Leute ja wichtig.
Ja.
Also auch die richtigen Leute hören, Profis. Das ist für mich was sehr oft falsch gemacht wird. Und was die andere Sache, was ich immer wieder sehe, es gibt bei vielen Leuten darum, das Schiff auszurüsten. Du kannst dir keine Sicherheit kaufen in dem Sinne. Im begrenzten Maße kannst du schon. Es gibt tolle Sachen inzwischen.
Klar, gut, der Rettungsinsel, eine E-Pirp und den ganzen Quatsch, aber man kann es auch übertreiben.
Eben, du kannst es übertreiben und nachher hast du doppelt redundante Batterien drin und Solarpaneele und so weiter und du hast eigentlich mehr Segelfläche an Solarpaneelen und alle Leute haben 70 Millionen Verbraucher drin und vielen Geräten, die erstens das Schiff schwerer machen, ne?
Ja, klar.
Segeln ist für mich ein leichter Sport, ne? Beschwingt auf Flügeln über die Wellen, der hier reiten ja auch mal ein paar Bilder zu machen. Mhm. Das heißt, die Boote, wenn du eine tumpe Ente hast, die mit Eismacher und Waschmaschine und
was weiß ich. Segelt sich dann halt wie ein Korken.
Ja, so ist das. Und das ist in Ordnung, wenn du im Mittelmeer im Hafen liegst und darauf wohnst und Podcast machst. Vollkommen in Ordnung. Mhm. Wenn du damit aber Strecke machen willst oder segeln um des Segelns Willens, nicht nur um von A nach B zu kommen, also das spüren willst, dann muss ein Boot auch leichter können. Und die andere Sache ist die, was ich an Technik habe, das muss ich auch beherrschen.
Jo.
Ne? Das heißt, vom Service als auch
von der Handhabung.
Von der Benutzbarkeit. Das ist so wie zu Hause am Kleiderschrank, was du ein Jahr nicht gebraucht hast, raus, weg. Ne? Also außer die Dosen Corned Beef aus dem Bundeswehrbestand, die kannst du unten in der Bilge lassen, die kommen irgendwann nochmal zum Zug. Hat doch jeder, oder?
Also, ja, ich nicht.
Was ich damit sagen will, mach mal deine Bugskisten leer alle Jahre und guck mal rein, was du da überhaupt hast. Und du brauchst nicht jede alte Schot aufzubewahren. Das sind sowieso alte Schoten, sind keine Festmacher und so weiter, sondern tu das Zeug weg und konzentrier dich auf das, was du wirklich brauchst, weil das musst du im Zweifel bedienen können.
Mhm. Okay, zum Schluss, Dirk. Wir fassen nochmal zusammen. Also, ich will mir ein Boot kaufen. Ich könnte die Option wählen, zu einem Händler, einem Broker zu gehen, zu sagen, ich brauche, das ist meine Idee, guck mal, was du findest. Ja, das wäre so das Erste.
Und oder am Fachmann, der sich gut auskennt, ein Profi, ein Bootsbauer, sag ich.
Genau.
Werftreiber, ein Segelmacher. Leute, die wirklich viel damit zu tun haben.
Genau. Dann habe ich eventuell irgendwann das Boot gefunden. Dann gehe ich zu dir und du überprüfst auch nochmal, ob da wirklich das dran ist, was ich mir auch verspreche.
Rudimentär. Ne? Mhm. Also wir achten wirklich nur auf Grundpunkte. Und man merkt sehr schnell, ob jemand sich damit auseinandersetzt und sagt, nö, ist ja Metall, hält ja ewig. Mhm. Oder ob jemand ganz, ganz viel macht. Übrigens Tipp noch, man kann auch zu Gutachtern gehen, aber auch da ist das immer so eine Sache wie in jedem Bereich. Gutachter müssen auch gut sein. Also guck mal so ein bisschen, was die sonst so machen und so weiter, ob sie in der richtigen Richtung unterwegs sind.
Wie finde ich den richtigen?
Ja, indem man mal so ein bisschen guckt, was er sich also anguckt, was er so in seinem Leben gemacht hat, ob er selber Wassersporterfahrung hat in dem Bereich, den ich auch machen will, vielleicht aus dem Bootsbaubereich kommt, aus dem Sektor kommt. Wenn jemand seit 2 Jahren irgendwas macht, weil er selber nur die Faszination dafür hat und dann schnell irgendwo einen Schein gemacht hat, das ist ja kein geschützter Begriff, dann wird das Ganze schon schwieriger. Also ich würde schon wirklich jemanden nehmen mit Profi-Hintergrund und der kann einem genau wie ein Makler auch begleiten und verschiedene Boote angucken und so weiter. Mhm.
Dirk, zum Schluss, ich weiß, dass du gerade ein Haus baust und deshalb dir jetzt kein Boot kaufen willst, aber was würdest du dir denn kaufen?
Ja, das ist eine schwierige Sache. Ich bin kein... Also in meinem aktuellen Status, das würde ich mir etwas kaufen, wo ich nicht viel tüdeln muss, was aber schon eine gewisse Größe hat. Ich glaube, ich würde in Richtung gehen, irgendwas Skandinavisches, klassisch Gebautes, eine Kunststoffschere vielleicht, also ein Scherenkreuzer, ein bisschen schlank, wo man einfach nur draufsteigt und lossegelt. Also nicht noch irgendwie hier abbauen und so weiter. Für nicht viel Geld und auch nicht super schön, sondern einfach nur durabel. Das würde ich kaufen. Und
praktisch.
Und manchmal würde ich mir auch einen Dragonfly 28 kaufen.
Ja.
Aber dafür habe ich kein Geld.
Ja, genau, das ist das Problem. Dirk, ich halte dich auf dem Laufenden. Wenn ich dann irgendwann was gefunden haben sollte, komme ich zu dir und dann hoffe ich, dass du mir nicht den ganzen Spaß verdirbst.
Nein, das will ich überhaupt nicht. Das ist ja das Ganze. Du musst ja überhaupt die Ambition dazu haben und einen kleinen Augenblick dann mal realistisch sein,
ja,
und dich prüfen. Und das Tolle an unserem Hobby ist ja, dass wir die Erlaubnis haben, da unrational viel Geld für auszugeben, weil es eben einfach ein Hobby ist. Und das, ja, macht es im Endeffekt aus. Bitte, ja, gerne, einfach melden und wir reden drüber.
Ja, dass du solchen Träumern wie mir so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmst, ist vielleicht auch manchmal ganz gut. Dirk, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir, Tim.
Nochmal zur Erinnerung, am 18.11. gibt's das Webinar zum Thema Gebrauchtbootmarkt mit Dirk Ammann. Und ich garantiere euch, das Seminar spart uns allen Zeit und Geld. Ich bin auf jeden Fall auch dabei. Mehr Infos findet ihr auf yacht.de und in unseren Shownotes.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@yacht.de. Und wenn ihr mehr auf die Ohren braucht, klickt unbedingt auf Meilen und Zeilen, der Abenteuer-Podcast des Delius Klasing Verlags. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.